Guten Morgen, liebe Jutta. Wie geht es dir?
Morgen, Julia. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
Ja, der wilde Herbst hat begonnen, ne? So, und
Ja.
du merkst es wahrscheinlich auch. Die Sommerpause ist nicht nur wettertechnisch, sondern auch in jeder anderen Hinsicht definitiv vorbei. Also jetzt geht's wieder volle Kanne los mit Veranstaltungen. Freue mich aber sehr drauf.
Ja, geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich.
Ja,
Einen ruhigen Sommer
ja.
gehabt, aber jetzt geht's bis Weihnachten durch.
Genau. Eine neue Folge vom Workout. Bist du gestählt, Jutta?
Naja, ich hoffe das, dass ich gestählt bin. Ich freue mich auf das heutige Thema, was wir
Ja.
gewählt haben, nämlich mal zu schauen, Frauen in Top-Führungspositionen als Ergänzung von unserem letzten Podcast, aber diesmal in so einer internationalen Perspektive, so ein Benchmark zu machen, bin ich ganz, freue ich mich drauf.
Ja, vielleicht so ganz kurz für alle die, ich glaube, es wird wenige geben, die irgendeine Folge von diesem Podcast verpassen, aber für den Fall vielleicht noch mal ganz kurz, worüber wir letzte Folge gesprochen haben. Wir haben da gesprochen über eine Studie, die ihr gemacht habt im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Und da habt ihr euch die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich aus mit der Gender Balance im Finanzsektor und speziell im Bereich der Sparkassen? So, und Ziel war halt sozusagen des Auftraggebers, so wie kriegen wir es eigentlich hin, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen, weil das da eigentlich ziemlich mau aussieht. So. Und wir haben in der letzten Folge auch ziemlich ausführlich sozusagen über das Studienkonzept gesprochen. Du hast da vieles erklärt. Also wer da näher dran interessiert ist, wäre es vielleicht empfehlenswert, diese Folge auch nochmal zu hören. Die interessanten Fragen, diese Forschungsfragen, die ihr gestellt habt, waren ja, welche Faktoren dazu beitragen, dass Frauen in den Vorstand gelangen können und in den Vorstand gelangen wollen. So, und das habt ihr sozusagen differenziert auf den drei unterschiedlichen Ebenen. Was ist eigentlich sozusagen, was sind die politischen Rahmenbedingungen, was sind die unternehmerischen Rahmenbedingungen und was sind eigentlich die Rahmenbedingungen jeweils individuell? So, das vielleicht nur mal so ganz kurz zum Reinholen. Ein ganz spannender Teil jetzt, und darüber hast du jetzt gerade schon angefangen zu sprechen, ist der Ländervergleich, den ihr auch im Rahmen dieser Studie gemacht habt. Vielleicht magst du einleitend dazu so ein bisschen was zu dem Hintergrund von diesem Ländervergleich sagen.
Ja, also der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat eben auch den Wunsch geäußert, international zu schauen. Also was gibt es für Treiber, was gibt es für Rahmenbedingungen zum Thema Gender Balance und insbesondere Frauen auf dem Weg in die Geschäftsführung und auch die Vorstände von Banken. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, 7 Länder uns anzuschauen, neben Deutschland, um zu gucken, was man von diesen Ländern lernen kann. Und zwar einerseits im Positiven, aber andererseits vielleicht auch im Negativen. Man muss ja nicht unbedingt Fehler zweimal machen, aber man sollte in jedem Falle aus positiven Erfahrungen lernen. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben uns Frankreich angeschaut, Großbritannien, die Niederlande, dann Schweden, Norwegen und Finnland und wir haben uns Island angeschaut.
Okay, und das jetzt zu den Ländern. Warum gerade diese Länder? Also was war da für euch der Ausgangspunkt?
Ja, es sollte also in Europa sein. Das war ein Thema. Dann natürlich die skandinavischen Länder, weil die skandinavischen Länder traditionell bei dem Thema Frauen in Führungspositionen ganz gut unterwegs sind. Aber da eben tatsächlich nicht nur ein Land sich anzuschauen, sondern auch tatsächlich die gesamte Riege, also bis auf Dänemark, das haben wir uns nicht angeschaut, aber Schweden, Norwegen und Finnland gucken, gibt es da vielleicht Unterschiede? Und da gibt es auch Unterschiede. Dann natürlich, wenn man sich über den Finanzbereich, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist man natürlich in Großbritannien, gar keine Frage. Aber Frankreich als der unmittelbare Nachbar, genau wie Niederlande als ein Nachbar. Und was bei dem gesamten Thema Gender Balance und auch Frauen in Top-Führungspositionen seit Jahren schon eine sehr große Rolle spielt, ist das Land Island. Und deswegen haben wir auch Island gewählt.
Ja,
Wir hätten natürlich
das
noch
wäre ganz
andere
spannend,
Länder
ja.
wählen können und wir hätten auch es ausweiten können, aber irgendwann haben wir auch gedacht, naja, 7 ist schon eine Herausforderung, 10 ist eine größere. Also haben wir es dann bei 7 belassen.
Ja, und es sind alles wirklich auch, da kriegt man Fernweh, wenn man die jetzt alle hört. Also einige Länder gehören zumindest zu meinen Lieblingsurlaubsländern. Aber Island ist ja wirklich total spannend. Da reden wir ja nachher nochmal drüber. Aber ich erinnere mich noch gut, wie nach der, ich glaube, es war nach der Finanzkrise 2008, wo da wirklich auch die Frauen gerade auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, so, ne? Also mit uns wäre das so nicht passiert, also zumindest nicht in den Dimensionen. Fand ich irgendwie auch damals schon einen ganz echt interessanten Move, das, ne, unter dieser Perspektive zu sehen, diese Krisen, die auch durch vielleicht männliche Herangehensweisen und Haltungen entstehen und ja, überhaupt erst zum Ausbruch kommen. Ne? Das fand ich irgendwie ganz interessant. Also das nur
Ja,
ganz kurz.
stimmt, das ist richtig. Die Isländerinnen sind damals sehr radikal vorgegangen.
Ja.
Ja.
Also die Länder sind das eine. Und dann habt ihr euch vor allen Dingen sechs Kriterien angeguckt, nach denen ihr die Länder verglichen habt. Also da sind natürlich solche Klassiker wie ist eigentlich die Erwerbstätigenquote insgesamt, Frauen und Männer, wie ist die Teilzeitquote, wie ist das Gender Pay Gap, wie sind die Frauen im Aufsichtsrat und Vorstand vertreten. Und zwei Punkte finde ich nochmal jetzt ein bisschen erklärungsbedürftiger. Ihr habt den fünften Punkt, das ist sozusagen die Familienpolitik laut dem UNICEF-Ranking. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen. Und dann gibt es eine ganz spannendes Kriterium, das heißt Maskulinität und Machtdistanz. Also das fände ich schön, wenn du das nochmal erklärst.
Ja, das mache ich gerne. Also das Thema, warum haben wir das Thema neben der Erwerbstätigenquote, Teilzeitquote, Gender Pay Gap und auch den Anteil von Frauen in Fach- und Führungspositionen, haben wir uns eben auch die Familienpolitik angeschaut. Es gibt eine grundlegende These, die auch im Übrigen durch viele Studien mittlerweile auch bestätigt ist, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein erheblicher Treiber ist für Frauen in auch nicht nur Führungspositionen, sondern auch in Top-Führungspositionen. Also ist es möglich, genau diese unterschiedlichsten Lebensbereiche miteinander zu vereinbaren? Und dementsprechend haben wir uns dann angeschaut, nicht nur das, was in diesen Ländern im Zusammenhang mit Vereinbarkeit ermöglicht wird und wie die Infrastruktur aussieht bei der Kinderbetreuung und auch im Schulsystem, sondern es gibt ein Ranking der UNICEF vor dem Hintergrund der Familienpolitik. Also dann schaut man sich an, wie viel Geld investiert der Staat in das Thema Familienpolitik, Vereinbarkeit, Unterstützung von Eltern, Infrastruktur. Und in diesem Ranking, in diesen unterschiedlichen Kriterien, da haben die Länder tatsächlich auch eine ganz bestimmte Nummerierung. Also da gibt es manche Länder, die sind gut und manche Länder, die sind eben nicht so gut. Also was ist es dem Staat, was ist der Gesellschaft wert, im Zusammenhang mit Familie, Familienpolitik und Vereinbarkeit? Das ist ein Kriterium, das fanden wir, das musste man definitiv auf unsere Kriterienagenda setzen. Und das andere,
Darf
was
ich
du
ganz
genannt,
kurz unterbrechen,
ja.
Jutta? Weil an der Stelle, wir kommen gleich auf dieses andere Kriterium. An der Stelle ist es nämlich total interessant, dass Deutschland nach diesem Ranking eigentlich gar nicht so schlecht dasteht, auch im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Aber insgesamt, das darf ich vielleicht schon mal an der Stelle spoilern, am schlechtesten eigentlich insgesamt von diesen Ländern, die er untersucht hat, dasteht. Also ist eigentlich überall sind die Werte unter- oder überdurchschnittlich. Das wirst du nachher erklären. Aber bei diesem Ranking, was das, dieses UNICEF-Ranking, da steht Deutschland gar nicht so schlecht da. Also willst du das nachher erklären
Ja,
oder ist das jetzt schon?
das können wir ja jetzt auch schon machen. Also wir haben uns einerseits diese Kriterien angeschaut, die wir beide da gerade auf die Agenda gesetzt haben, und wir haben uns dann angeschaut, wie sieht denn tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten aus mit Frauen im Parlament, Frauen in Führungspositionen allgemein, Frauen in Aufsichtsräten, Frauen in Aufsichtsräten von Kreditinstituten. Also wir haben uns schon angeschaut, wie sieht es aus. Wir sind aber auch Frauen in Vorständen. Wir haben das. Und da stellt man dann fest im Vergleich zu allen anderen Ländern, dass Deutschland wirklich am schlechtesten dasteht zu den sieben. Also wenn man dann Deutschland als achtes Land nimmt. Aber bei den Kriterien, die wir jetzt hier haben, insbesondere bei dem Thema Familienpolitik, Deutschland ganz gut dasteht. Und dann wundert man sich. Und man
Ja.
wundert sich vor allen Dingen deshalb auch, weil jede Person, die jetzt gerade diesen Podcast hört, sich denkt, Mensch, bei der Kinderbetreuungsinfrastruktur, da haben wir doch noch so viel zu tun. Und auch bei der Schulinfrastruktur, da haben wir doch auch, ehrlich gesagt, richtig viel zu tun. Und wir reden immer, wie schwierig das alles geworden ist. Und dann ist das Platz 5 in einem weltweiten Ranking. Und da muss man ganz klar sagen, dass Deutschland eines der Länder ist, die am meisten Geld in das Thema Familienpolitik investiert. Aber Deutschland setzt sehr stark auf monetäre Transferzahlungen. Also zum Beispiel das Kindergeld, was wirklich sehr hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, Deutschland gibt sehr viel Geld in das Thema Familienpolitik hinein, aber im Vergleich zu anderen Ländern investiert Deutschland nicht in dem Maße in das Thema Infrastruktur. Also Sachleistungen, wenn du es mal so sehen möchtest. Und wenn du dann diese Mischung, diese Mischkalkulation der UNICEF aufmachst, dann siehst du plötzlich, dass Deutschland richtig nach vorne kommt.
Das ist total spannend, finde ich, weil erstmal geht es ja dann auch um Wirksamkeit. Also nur irgendwo sozusagen, ich sage jetzt mal, Geld reinzuschießen, bringt halt nichts, wenn du nicht auch irgendwie guckst, was bewirkt es eigentlich und was bewirkt es mit Blick auf bestimmte Kriterien. Und da finde ich jetzt nämlich dieses 1, 2, 3, 6. Kriterium, was ihr habt, auch nochmal besonders spannend. Fällt das, was irgendwie an Geld reingeschossen wird, eigentlich auf fruchtbaren Boden? Und dieses Thema Maskulinität, Machtdistanz ist für mich eigentlich so ein bisschen der fruchtbare Boden für alle anderen Kriterien. Oder ist das jetzt übertrieben aus deiner Sicht?
Naja, und das Kriterium, was du jetzt gerade nennst, nämlich, das wundert sich wahrscheinlich auch der eine, was ist denn das für ein Kriterium, Maskulinität und Machtdistanz, da haben wir die sogenannten internationalen und interkulturellen Studien zu Rate gezogen. Es gibt nicht viele von diesen tatsächlich global umspannenden interkulturellen und internationalen Studien, aber die sogenannte Hofstede Insights. Das ist eigentlich eine ziemlich alte Studie. Die Grundlagen dafür sind in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gelegt worden. Aber bis heute werden die Daten gepflegt. Das sind Millionen Datensätzen, die dahinter sind. Und man kann anhand von ganz bestimmten Kriterien, die man im Laufe der letzten Jahrzehnte herausgearbeitet hat, nimmt man eine Kategorisierung von Ländern vor und nimmt damit auch die oder gibt damit auch die Möglichkeit einer Vergleichbarkeit. Und ein Kriterium ist das sogenannte Machtdistanzkriterium. Das heißt, hast du eine geringe Machtdistanz und wenn man das bei Deutschland sieht, dann ist das eine vergleichsweise geringe Machtdistanz. Dann bedeutet das, man ist eher in einer partizipativen Gesellschaft unterwegs, demokratisch, auf Augenhöhe. Und wenn man einen sehr hohen Machtdistanzfaktor hat, dann ist das eher eine zentralistische Gesellschaft, in der ganz bestimmte Personen oder Personengruppen sagen, wo es lang geht und der Rest folgt, auch wenn die Personen andere Meinung haben. Also mit anderen Worten, man akzeptiert Hierarchie sehr stark. Und Deutschland hat einen Vergleichs im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte einen vergleichsweise geringen Wert, weil wir zunehmend in eine demokratische, partizipative, kooperative Kultur hineingekommen sind, was man ja auch in den Betrieben sieht. So, und das ist eben ganz spannend. Und das andere ist die sogenannte Maskulinität beziehungsweise die Feminität. Und das hat jetzt nichts unbedingt mit Frauen oder Männern zu tun, das hat was mit Hard Facts und Soft Facts zu tun. Und bei einer Maskulinität, da hast du eher so harte Fakten. Woran wird Leistung und Motivation gemessen? An
Erfolg,
Status,
Karriere,
Karriere,
ja.
Geld, Karriere, wie du schon sagst, Unterschiede in der Gesellschaft, solche Dinge. Und Feminität ist eher so Thema Harmonie, Familie, Freunde, Kommunikation, ausgeglichen etc. Und da sieht man, dass Deutschland einen vergleichsweise hohen Wert hat. Also für uns sind schon so diese harten Leistungstreiber, die sind schon ganz, ganz stark auch noch bestimmend. Und während in anderen Ländern, zum Beispiel Skandinavien, da genau das Gegenteil ist. Das heißt, du hast wie ein Spiegelbild. Also wenn du nach Norwegen oder Schweden gehst, da hast du wirklich eher so diese Feminität, also diese Dinge, Harmonie, Familie, Freunde, Egalität. Das ist einfach eine ganz, ganz, also Gleichheit, Gerechtigkeit. Das muss sich auch in der Gesellschaft widerspiegeln. So nach dem Motto, man sieht, wenn jemand meint, den Status sichtbar zu machen in Form des Autos oder ich weiß nicht was, dann ist es nicht eine skandinavische Haltung. Das ist eher eine deutsche Haltung, ne?
Aber
So.
das heißt eben dann auch übersetzt auf das Thema, Feminität heißt sozusagen auch eine, ich sage jetzt mal, das Bewusstsein der gleichen Verantwortung für Familie, für Kinder. Also das heißt jetzt nicht irgendwie, dass alles total weiblich ist, sondern das heißt einfach so, es ist selbstverständlich sozusagen, dass beide zu gleichen Teilen irgendwie arbeiten, dass beide als gleichberechtigte Partner in der und Partnerin in der Beziehung wahrgenommen wird, dass die gleiche Verantwortung für Familie ist, dass irgendwie die Familie auch hoch bewertet wird, weil irgendwie vielleicht nicht nicht bis 22 Uhr gearbeitet wird. Es ist ja auch, die skandinavischen Länder machen ja auch ganz klar, irgendwie, da gehen auch die Führungspersonen gehen irgendwie zu einer bestimmten Zeit nach Hause, weil dann einfach irgendwie Familie ist, ne? Und die Frau oder der Mann jeweils auch eben einen Job hat. So. Also das ist damit auch gemeint, ne?
Exakt genau das ist es. Also wenn du so
Hm.
etwas hast als ein ganz kulturbestimmendes Merkmal und das nicht
Hm.
eben seit gestern, sondern über viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte
Ja.
hinweg, dann hat das tatsächlich etwas damit zu tun, wie wird Familie auch definiert und wie wird auch die Familienpflichten aufgeteilt und wie geht man dann auch zum Beispiel mit Arbeitszeitmodellen um. Die dann auch die Ermöglichung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie sichtbar machen und auch zwischen, genau innerhalb der Elternschaft. Also das ist genau der Punkt. Und deswegen haben wir das so spannend gefunden, das auch noch mit reinzunehmen und auch die Länder auch vor diesem Hintergrund, nämlich auch interkulturell und das, was auch so dieses Mindset innerhalb einer Gesellschaft ist, da auch einen Vergleichsmaßstab einzuziehen.
Und ich finde das schon zentral, weil es auf so viele andere Aspekte auch eine Auswirkung hat, ne? Also auch zum Beispiel habt ihr auch geguckt, was wird sozusagen gefördert, ne? Also werden Doppelverdiener gefördert oder wie bei uns eher das Ehegattensplitting? Wie ist das Steuersystem sozusagen auch für Familien und Doppelverdiener? So, das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Frage. Und wenn da eine gemeinsame Verantwortung wahrgenommen wird, passt das oft mit den politischen Rahmenbedingungen zusammen? So habe ich es zumindest gelesen.
Ja, genau so. Genau so ist es auch, ja.
Sag mal, wie ist das denn so die Frage von verbindlichen Regeln und Quoten? Ne? Das ist ja was, worüber wir auch immer wieder viel diskutiert haben. Die Länder unterscheiden sich da ja sehr stark, diese 7 Länder. Kann man aus diesen Erfahrungen beziehungsweise aus diesen Erkenntnissen ableiten, was eigentlich besser funktioniert? Oder steht das, also Freiwilligkeit versus verbindliche Regeln und Quoten, was funktioniert besser? Oder hängt das dann auch wieder ab, sozusagen, wie so eine Gesellschaft tickt, also auf was für einen fruchtbaren Boden das fällt? Oder kann man da generell irgendwas sagen?
Nee, kannst du eigentlich nicht sagen. Also man kann dieses Thema verbindliche Quote oder nicht und der Erfolg, was Frauen in Top-Führungspositionen betrifft, kannst du so pauschal gar nicht beantworten. Also grundsätzlich kann man eins sagen, dass eine Quotierung als solches durchaus ein Treiber sein kann, wenn es darum geht, Frauen in Fach- und Führungspositionen zu geben, insbesondere wenn es Länder sind, die eher eine traditionelle Herangehensweise von Familie haben, in der wir eher noch in der Klassik unterwegs sind, beziehungsweise gerade im Paradigmenwechsel auch stehen. Länder, die schon diesen Paradigmenwechsel hinter sich gelassen haben und schon in dieser tatsächlich gleichberechtigten Welt unterwegs sind und auch Familie jetzt nicht abhängig vom Geschlecht auch definieren, wer ist jetzt, ja, wer hat jetzt hier die Care-Pflicht, also die Familienpflichten auf der Agenda. In solchen Ländern kann man definitiv sagen, brauchst eigentlich keine Quotierung mehr. Wenn du dann noch mal eine Quotierung hättest, dann hast du so einen Turbo, der da drin ist. Es gibt zwei Länder, die nebeneinander liegen, die wir alle gemeinsam auf dem Schirm haben, wenn es darum geht, Frauen in Top-Führungspositionen, weil sie einfach ganz gut unterwegs sind. Das ist einerseits das Land Norwegen und das ist andererseits das Land Schweden. Wir alle wissen, dass Norwegen den sehr konsequenten Weg der Frauenquote gegangen ist. Das war, muss man ganz eindeutig sagen, während Schweden das ablehnt. Schweden hat keine Quotierung, keine verpflichtende. Aber in Schweden ist es trotzdem so, weil die Grundhaltung, die dort ist und die sonstigen Rahmenbedingungen, das gar nicht notwendig gemacht haben. Und die Norweger haben sich aber bewusst eben für die Quote entschieden und haben das dann auch durchgezogen und haben das dann auch relativ schnell auch geschafft.
Das ist schon interessant, ne? Weil wir sozusagen aus unserer Perspektive Skandinavien mal schnell so in einen Topf werfen. Und da gibt es dann halt auch dramatische Unterschiede, ne? Du hast vorhin auch Island erwähnt. Auch da gibt es so eine Mischung, glaube ich, ne? Aus freiwilligen Vereinbarungen und aber eben auch Gesetzen, ne?
Ja, genau. Also in Island gibt es seit 2008 eine obligatorische Geschlechterquote. Und man muss ganz klar sagen, in den letzten Jahren hat sich aufgrund dieser obligatorischen Geschlechterquote, die resultiert ist, nicht aus einer Familienpolitik heraus oder einer Sozialpolitik heraus, sondern aus einer Wirtschaftspolitik heraus. Island war in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 bis 2010 sehr gebeutelt. Sehr, sehr, sehr gebeutelt. Da hieß es, in Island war immer 2008, 2009 die Grundthese, das wäre nicht passiert, wenn wir eine heterogenere Zusammensetzung von Top-Führungspositionen gehabt hätten. Und dementsprechend haben sie dann eine obligatorische Geschlechterquote letztendlich auch eingeführt. Und es hat zwei Effekte gehabt. Einerseits, dass der Anteil von Frauen in Top-Führungspositionen richtig nach oben gegangen ist. Und zweitens ist Island in Folge das Land, was den geringsten Gender Pay Gap hat. Also da gibt es zwar immer noch ein Gender Pay Gap, aber mit anderen Worten, also ne, wobei es stimmt nicht ganz. Also es gibt noch ein Land, das hat noch einen geringeren Gender Pay Gap, aber die sind da schon ziemlich gut unterwegs und gilt mittlerweile zum 12. Mal in Folge als das gleichberechtigste Land der Welt.
Ja,
Und
würde ich sagen, mal
das heißt,
top, oder?
ja, also das heißt, die legen unglaublich viel Wert auf Gleichheit, Solidarität und Qualität im Arbeitsleben. Und da muss man sagen, ist also aus diesem Grund, und das Ganze wird vergeben, lass mich mal ganz kurz, vom Weltwirtschaftsforum. Das Weltwirtschaftsforum gibt das quasi, vergibt jedes Jahr eben diesen Preis. Und seit 12 Jahren ist Island quasi die Nummer eins, was das betrifft. Also die gehen sehr, sehr konsequent damit um, muss man ganz klar sagen. Es gibt auch ein Zertifikat zum Thema Pay Equality. Und um so ein Zertifikat auch zu bekommen, was auch eine ganz hohe Aufmerksamkeit bekommt, musst du ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Und wenn du das nicht erfüllst, bekommst du das Zertifikat nicht. Kannst du damit auch nicht werben. Und mittlerweile hat das auch einen Effekt.
Was ich an dem Beispiel Island total interessant finde, weil du hast vorhin bei diesem die Frage, wie feminin oder maskulin ist eigentlich eine Gesellschaft auch gesagt, was zum Teil seit natürlich Jahrzehnten auch ein geübtes Miteinander ist. Und in Island oder auf Island, ich weiß immer nicht genau, ein wundervolles Land. Aber da sieht man natürlich jetzt auch, dass durch diesen Punkt in 2008 da auch noch mal was passiert ist, ne? Und dass das nicht irgendwie seit Jahrzehnten immer alles schon so war, sondern dass da ganz konkret gesagt wurde, so, das nehmen wir jetzt zum Anlass, um auch Dinge zu ändern. Das macht ja ein bisschen Mut, dass es vielleicht auch bei uns irgendwie noch was werden könnte.
Naja, also wenn du dir die Länder anschaust und du legst sie alle nebeneinander, dann kann man so, ich würde mal sagen, drei, vier wesentliche Faktoren identifizieren. Das erste ist sicherlich die Fragestellung, wie ist die Gesetzgebung? Also gibt es Re Gesetze, Verordnungen, die dazu beitragen, dass es genau diesen Paradigmenwechsel gibt? Und da haben Länder zum Beispiel wie Schweden haben ganz früh damit angefangen, genau auf diese Karte zu setzen. Und zwar auch, und das finde ich eben ganz spannend, vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Und der Haupttreiber war unter anderem auch ein Fachkräftemangel. Also das, aber man hat im Prinzip dann sehr konsequent auch investiert in das Thema, um mit diesem Thema Fachkräftemangel auch umzugehen und hat auch auf diese Karte gesetzt. Und was wir heute in Schweden erleben, ist eigentlich, dass man die Ernte einholt, die man vor vielen, vielen Jahrzehnten auch ausgesät hat. Also das ist auch ein Thema, was langfristig dauert. Also es geht um Gesetze, die das nachher. Das nächste ist natürlich auch diese Fragestellung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Schrägstrich Familie, Kinderbetreuungsinfrastruktur, Schulinfrastruktur, mit einer hohen Qualität. Auch das trägt dazu bei. Dann ist das Thema Steuerpolitik, ist auch ein zentraler Treiber als solches. Also wenn man so ein Ehegattensplitting oder ein Familiensplitting hat, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das sieht man im Zeitablauf halt, wenn man das miteinander vergleicht. Ein weiteres Thema ist das Thema Feminität und Maskulinität. Deswegen, als wir das dann am Ende des Tages alles durchuntersucht haben, wir waren am Anfang sehr unsicher, ob wir dieses interkulturelle Kriterien mit reinnehmen, aber am Ende sind wir sehr glücklich darüber gewesen, weil man tatsächlich zumindestens Man sieht Zusammenhänge, lass es mich so
Ja.
formulieren. Also auch das ist ein Thema. Und was eben auch ein wichtiges Thema ist, das hat jetzt was mit Feminität und Maskulinität und Machtdistanz auch zu tun, nämlich in welcher Kultur, betrieblichen Kultur ist man unterwegs? Ist man unterwegs in einer Kultur, in der dieses Thema der Überstunden und der Präsenzkultur unterwegs ist, dann hat das eine unweigerliche, also eine direkte Konsequenz auf Karriereverläufe. Und das wiederum ist ein Thema, ist das eher männlich geprägt oder ist das tatsächlich auch geschlechterneutral geprägt? Weißt du? Weil am Ende des Tages, wenn auch ein Land sich auf diesen Weg macht, dann ist am Anfang logischerweise, wer trägt nochmal die Familienpflichten? Das hatten wir ja schon. Und das haben wir eben auch beim Sparkassenprojekt so ganz massiv gesehen. Um in den Vorstand einer Sparkasse zu gelangen, muss man den ersten Abzweig nehmen, wenn man Mitte 20 ist, vielleicht noch Ende 20. Aber dann muss ich schon den ersten Abzweig genommen haben für ganz bestimmte Kurse, für ganz bestimmte Qualifizierungen und Weiterbildungen. Und da sieht man sehr deutlich, dass junge Frauen in dieser Phase tatsächlich auch noch in dieser Grundthematik Vereinbarkeit, die haben jetzt noch keine Kinder, aber am Ende des Tages, wie sieht Familienplanung aus, etc., die haben da noch eine zusätzliche Agenda in ihrem Hirn. So. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie sieht Karriereverläufe dann auch aus?
Und es ist halt überhaupt gar nicht, also ich meine, das Ding ist ja immer, finde ich, dann auch die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen politischen Zielen, Erzählungen irgendwie zu sehen. Ich meine, das ist halt auch so absolut unzeitgemäß, mit 25 irgendwie sich für diesen einen Weg zu entscheiden, wenn wir alle immer davon sprechen, so vom lebenslangen Lernen. Das schließt das eine, schließt das andere natürlich nicht aus, aber diese Flexibilität auch in Erwerbs- und Lernverläufen zu haben, ne? Und nicht jetzt schon mit 25 zu sagen, so es soll jetzt dieser Weg sein und später gibt es keine Chance mehr. Oder das sind einfach auch so Modelle, die funktionieren, glaube ich, auch einfach so gar nicht mehr, ne? Also so dieses Korsett auch.
Ja, das ist genau der Punkt, dass einfach wir einfach sehr viel flexibler sein müssen. Und wenn man sich so anschaut, Karriereverläufe in der Vergangenheit, weißt du, du musstest deine Karriere gemacht haben mit Mitte 40. Und eigentlich, weil die Vergangenheit ja auch dadurch gekennzeichnet, dass wir dann irgendwie so mit Mitte 50, Ende 50, Anfang 60 vielleicht spätestens in Rente gegangen sind. Und das hat sich doch total verändert. Also wir haben einfach eine ganz andere Laufzeit, wenn es um das Thema Werdegänge und Karrieren geht. Also 67. Für junge Menschen, die heute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen oder gerade so in den ersten Etappen des Werdeganges sind, da ist doch 67, 70 ist durchaus ein Thema, ist auf der Agenda. Gar keine Frage. Und da muss man natürlich das entsprechende auch anpassen. Aber weißt du, wo wir gerade grundsätzlich reden, da fällt mir ein Thema ein, was mich super überrascht hat, als wir uns die Länder angeschaut haben, Großbritannien. Großbritannien hat, wenn man das mal so betrachtet, ist so im, naja, ist okay, was das betrifft, was Frauen in Führungspositionen geht, im Bankensektor, ist jetzt nicht, ich gucke gerade mal hier rein, ist jetzt nicht so richtig ganz weit oben, ne, ist eigentlich eher, ist besser als Deutschland. Aber ist jetzt nicht besser als die
Deutlich besser
skandinavischen,
als Deutschland.
ja, deutlich besser als Deutschland, ne? Aber ist jetzt nicht besser als Skandinavien, wenn das mal betrachtet ist. Ganz im Gegenteil, ne? Aber man sieht ja immer so diese Vorzeigefrauen in Großbritannien, die dann Versicherungen oder Banken führen. Und wenn man sich die Lebensläufe dieser Frauen anschaut, dann stellt man fest, dass die entweder keine Kinder haben oder wenn sie Kinder haben, aus reichen Familienhintergründen kommen. Und es gibt also so gut wie keine Frau, die aus der Mittelschicht kommt, Kinder hat und gleichzeitig in der Geschäftsführung oder im Vorstand angekommen ist. Und das ist sehr, sehr offensichtlich, also es ist sehr sichtbar. Und dann haben wir uns gefragt, warum das so ist. Und das liegt daran, dass in Großbritannien die Kinderbetreuung und die Schule, insbesondere wenn sie eine Ganztagesbetreuung hat mit einer hohen Qualität, privat zu finanzieren ist. Also die Kinderbetreuung ist definitiv privat zu finanzieren und das ist sehr teuer. So, also mit anderen Worten, dieses Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, für ambitionierte Frauen, in Großbritannien ist abhängig vom sozialen Hintergrund. Oder du verzichtest auf Kinder. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, als ich, um das mal neutral zu formulieren.
Wobei es ja, ich denke mal, eine Tendenz hier auch gibt, ne? So, und ich meine, ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber was ich schon auch nochmal interessant finde, was verstehen wir eigentlich unter Karriere, ne? Und wenn ich mir dann angucke, so dieses Modell sozusagen oder der Boden, auf dem das in den skandinavischen Ländern plus Finnland plus Island stattfindet, ist ja einfach nochmal, da steht nicht Karriere sozusagen allein für sich, sondern ist eingebettet in sozusagen ein Lebenskonzept, ne? Also da geht es nicht nur darum, wann, also wir verbinden mit Karriere ja immer, es muss aufwärts gehen, ne? So. Und das ist ja irgendwie auch so die Erwartung, die hinter Karriere steckt. Es geht ja eigentlich um, eigentlich geht es ja um die berufliche Entwicklung innerhalb meines gesamten Lebens sozusagen, ne? Und Karriere ist halt immer sehr nach oben und sehr unabhängig von allen möglichen anderen Einflüssen des Lebens und im Leben definiert. Und das finde ich, also ich persönlich finde es halt auch total unzeitgemäß, aber das ist jetzt vielleicht eine eher, vielleicht eher Nebenweg.
Nee, aber das ist im Prinzip, kannst du das jetzt verbinden mit dem, was wir auch in unserer Gesellschaft als gesellschaftlichen Wertewandel beobachten, insbesondere aber auch der jüngeren Generation, ohne
Ja,
sie jetzt
das stimmt,
irgendwie
ja.
in Stereotype und in Vorurteile zu verfallen. Aber wir sehen doch sehr deutlich, dass gerade diejenigen, die jetzt in den Beruf reingehen oder die ersten Schritte auch gemacht haben, Lebensphasenorientierung für sich auch als zentralen Faktor eines attraktiven Arbeitgebers auch identifizieren. Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, ja.
Was natürlich nicht heißt, dass es sozusagen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger braucht. Das ist ja völlig unabhängig davon. Ich will vielleicht einen Punkt oder eben zwei Punkte noch, was ja schon aber auch interessant ist, das Gender Pay Gap gibt es in allen Ländern, egal wie gut sie da steht. Also das gleiche Arbeit, das gleiche, die gleiche Leistung sozusagen, das gleiche Gehalt oder das gleiche Honorar oder was auch immer eigentlich zur Folge haben müsste, das hat sich offensichtlich nirgendwo so richtig durchgesetzt.
Naja, also da muss man jetzt, auf den ersten Blick ist das so, aber da muss man einen zweiten Blick riskieren. Also das erste ist, wirklich verlässliche, vergleichbare Daten zum Thema Gender Pay Gap gibt es bis 2018. Zumindest zum
Okay.
Stand unserer Analysen. Wir haben 2022 und 2023 Studie
Ja.
gemacht. So, das jetzt ist in den letzten Jahren, glaube ich, da schon auch ein bisschen was passiert, hoffe ich wenigstens. Das zweite ist, das, was man häufig findet als Daten, ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap. Und der unbereinigte Gender Pay Gap wirft Männer und Frauen in einen Topf und guckt sich dann an, was sie verdienen, und stellt dann fest, dass Frauen unterdurchschnittlich bezahlt werden. Wenn wir den bereinigten Gender Pay Gap nehmen, das heißt, wir schauen uns an, Frauen in der gleichen
Gleiche Position,
Berufsgruppe,
ja.
in der gleichen also in der gleichen Hierarchieebene. Also wir schauen uns wirklich, also dass es wirklich vergleichbar ist, ja, im
Ja.
eigentlichen. Dann sieht man, dass das immer noch da ist. In Deutschland bewegen wir uns dann so ungefähr bei 5%. Es gibt aber Länder, da wird das, ist das natürlich fast gar nicht mehr da, als solches. Also da könnten wir zum Beispiel mal nach Island gehen und feststellen, da ist es nicht mehr so da. Und ich würde auch mal sagen, wenn wir dann mal nach, lass mich mal ganz kurz gucken, nach Schweden gehen, da würde ich auch sagen, da sieht es eigentlich auch schon ziemlich gut aus. Also man muss da schon gucken, man darf auch da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Im unbereinigten Bereich siehst du immer noch, dass auch in Ländern wie Island ein Gender Pay Gap 2018, das war eben das ist die letzte verlässliche Datengrundlage, von 17,6% ist. Und in Schweden haben wir 15,3 und in den Niederlanden
Ja.
13,7. In Deutschland haben wir 22,3 im Vergleich, um das mal einzuordnen. Aber da
Und der
spiegelt sich.
Durchschnitt liegt bei 19,3 von
Genau.
den Ländern, genau.
Aber eins muss man natürlich schon sagen, dass da spiegelt sich natürlich schon auch noch die Arbeitszeitmodelle mit rein, und auch die Auszeiten, die Frauen dann hatten. Das wird ja alles mit reingerechnet. Das heißt, man schaut sich wirklich nur Männer und vergleicht es nur mit, also nur Männer und Frauen werden verglichen, ohne das einzuordnen in Branche, in Position, in Beruflichkeit und so weiter, ne? Das tust du eben bei diesen Werten nicht. Und wenn du das alles einrechnest, dann reduziert sich das auf von, ich würde mal sagen, 0 auf 5 oder 6%, je nach Land.
Aber eben auch interessant, in manchen Ländern gibt es eben noch eine Lücke, und die sich einfach ja logischerweise argumentativ auch nicht begründen lässt.
Ja,
So.
das ist definitiv so,
So.
ja.
Die du ja einfach, ja, also die du faktisch nicht begründen kannst. Wir haben das vorhin schon gesagt, also wenn man jetzt sozusagen sich anguckt, was hat das alles, also mit Blick auf die Wirksamkeit, was hat das alles zur Folge? Also du hast es vorhin schon aufgeführt, Frauen im Parlament, Frauen in Führungspositionen, Frauen im Aufsichtsrat. Dann habt ihr euch natürlich die Kredit- und Bankenbranche besonders angeguckt. Was das alles sozusagen zur Folge hat, da sehen wir, dass Deutschland da echt nicht besonders gut aussieht, ne? Also eigentlich überall sind die Werte entweder eben überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Also Frauen im Parlament liegt der Durchschnitt der Länder nur als Beispiel bei 38,8, habt ihr geschrieben, und Deutschland 31,2. Bei Entführungsposition der Durchschnitt bei 34,9 und in Deutschland bei 28,1. Und ich meine, der höchste Wert liegt hier zum Beispiel in Schweden bei 42,3%. Also so, und so geht's weiter, ne? Was machen wir denn jetzt,
Ja,
Jutta?
also wir haben, wie gesagt, diese Länder untersucht und wir haben diese Länder untersucht oder wir haben diese Länder ausgewählt, weil wir natürlich schon auch davon lernen wollen. Also jetzt sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Wir haben die Länder ausgesucht, von denen wir geglaubt haben, bevor wir die Analyse richtig gemacht haben, dass sie besser sind. Also
Ja,
deswegen ist das Deutschland
klar.
wahrscheinlich auch das Schlusslicht. Wenn wir andere Länder ausgewählt hätten, wäre Deutschland vielleicht nicht das Schlusslicht. Aber
Ja.
nichtsdestotrotz, so haben wir das gemacht. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, indem wir in diese Länder hineinschauen und gucken, was waren deren Treiber, um sich in eine derartige Richtung zu entwickeln. Können wir was davon lernen? Auch da muss man natürlich schauen, deswegen haben wir eben auch diese Kulturanalyse gemacht. Was ist tatsächlich übertragbar und an welcher Stelle hat das einfach etwas mit der Eigenart dieses Landes auch zu tun? Ich sage mal, Island ist ein ganz kleines Land. Weißt du, da kannst du auch mit ein paar wesentlichen Entscheidungen kannst du da richtig viel in Bewegung setzen. Wenn du in Deutschland mit einem vergleichsweise bevölkerungsreichen land im Vergleich zu Island, kannst du mit sowas
Klar.
zwar auch etwas in Bewegung setzen, aber du brauchst einfach eine andere Reichweite, du brauchst auch eine andere Zeitdauer. Und also auch die Aushandlungsprozesse sind ganz andere. So, also die Frage ist, wenn man diese Länder analysiert, zu verstehen, warum sie heute so dastehen, wie sie dastehen und was die wesentlichen Hebel waren. Und mit diesem Wissen dann zu gucken, was kann man daraus lernen und was kann man auch auf Deutschland übertragen, beziehungsweise aus den Erfahrungen, die dort gesammelt worden sind, tatsächlich auch unseren Weg auch zu beschreiten. So. Das ist eigentlich das, was für mich die Quintessenz auch dieser Studien ist.
Aber ich weiß nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich irgendwie gerade so ein bisschen pessimistisch, weil die Aspekte, die vielleicht bei uns eine große Hebelwirkung hätten, wie mal ran ans Ehegattensplitting und solche Sachen, ne, da stößt ja hier irgendwie bei einigen auf Granit, ne? Also, und das hätte wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber das wären ja so Sachen, die hätten bei uns eine große Hebelwirkung, ne? Vielleicht mehr als andere Maßnahmen in anderen Ländern vielleicht eine Hebelwirkung hätten. Ich meine, Island hat 200.000 Einwohner, ne? Also das ist nicht mal Berlin-Kreuzberg, glaube ich, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe. Also klar, also das, aber bei uns wären es dann vielleicht solche Sachen wie Ehegattensplitting, und da, ja, sehe ich gerade irgendwie
Was man
wenig
aus,
Chance.
ja, das ist richtig. Also, was man sehen kann, ist, wenn man die Länder miteinander vergleicht, ist, Deutschland gibt extrem viel Geld für Familienpolitik aus, aber in monetäre Transferzahlungen. So, wenn du die Länder hier anschaust, die geben auch nicht wenig Geld aus, ganz im Gegenteil, aber sie investieren eher in Infrastruktur. Diese Länder schauen sich Steuerpolitik an, einige zumindestens, und da geht es eher quasi in dieses Richtung, also in das Thema Familiensplitting oder aber, dass Männer und Frauen komplett gleich besteuert werden. Also jetzt nicht Männer oder Frauen nur, sondern innerhalb der Familie, wenn man das mal so betrachtet, ja. Manchmal hast du ja auch Familienfrau, Frau, Mann, Mann, also bitte nicht falsch verstehen. Also dieses deutsche System ist sehr stark immer noch darauf fokussiert, eher die traditionelle Sichtweise. Also wir reden über Kindergeld, wir reden über Eheglattesplitting etc., über derartige Dinge. Die Länder, die in den letzten Jahrzehnten Fortschritte in dieser Richtung gemacht haben, die haben eher Geld investiert in Betreuungskinderinfrastruktur, in schulische Infrastruktur als solches. Die haben eher in das Thema Familiensplitting investiert. Also das waren eher diese Themen, die eine Rolle spielen. Du kannst eine Kultur nicht verändern oder zumindest kannst du sie schon verändern, das dauert ewig lang, ne? Also wir reden jetzt hier über Maskulinität und Feminität. Ich meine, es gibt auch so eine Eigenart, das sind halt auch wir in Deutschland, ne? Aber es gibt eben diese Hebel im Rahmen der Familienpolitik und der Verteilung der Budgets, das siehst du definitiv, dass das wichtig ist. Und man darf eins nicht vergessen, und das war in einem Interview, was wir geführt haben mit jemandem aus Schweden, die ganz deutlich gesagt haben, das ist nicht nur ein Thema unserer Kultur, sondern wir haben damals angefangen aufgrund des Themas Fachkräfteengpass. Das war der wesentliche Grund, dass wir das gemacht haben vor 50, 60 Jahren. Das war der Grund. Und wir haben es da konsequent uns überlegt, wie können wir damit umgehen und welche Rolle spielt dieses Thema?
Du bist ja immer der analysierende Part bei uns und ich bin vielleicht ein bisschen der emotionale Part. Also ich muss sagen, am Ende des Gesprächs macht mich das gerade so ein bisschen, steigt mein Fernweh und die Sehnsucht vielleicht irgendwie mal zu gucken, wo es woanders funktioniert. Gibt es irgendwas, was dir Mut gemacht hat nach deinen Erkenntnissen, die du gewonnen hast? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, da sehe ich in der Politik auch ein Shift, da sehe ich vielleicht Diskussionen, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, die in eine Richtung gehen, die da vielleicht auch Her Veränderungen herbeiführen könnten? Oder bist du da auch eher, naja,
Ja, nee, also ich bin ja
skeptisch?
immer, ja, ich bin ja auch immer so ein Grundoptimist, ne? Also
Deshalb spreche ich mit dir so gerne.
steuerpolitisch, glaube ich, bewegen wir uns gerade durchaus. Also die Diskussionen, die wir führen in dem Zusammenhang, wie sieht Steuersystem aus, und wie kann man auch dieses Thema, also jetzt nicht nur Familie, sondern auch grundsätzlich Gleichberechtigung in den Blick nehmen. Da passiert doch schon was. Natürlich diskutieren wir im Moment auch darum, wie schwierig es ist, aufgrund des Fachkräftemangels in der Kinderbetreuung, das irgendwie im Gleichgewicht zu halten oder auch auszubauen. Gar keine Frage, aber wir diskutieren darüber. Und das muss man doch auch mal ganz klar sagen, wie sich auch das Bildungsniveau in den letzten Jahren entwickelt hat, gerade auf der weiblichen Seite. Oh, doch, doch, doch. Also, wenn du
Ja,
mal
das
anschaust,
stimmt.
wie viele Frauen eine qualifizierte Berufsausbildung haben, in Weiterbildungen sind, Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letzten 10, 15 Jahren, wie die angestiegen ist. Ich meine, beim Arbeitsvolumen hat sich noch nicht viel verändert, sind wir immer noch in Teilzeit, nicht selten. Aber in der Erwerbsbeteiligung, da ist doch auch richtig viel passiert. Ich meine, ich hatte es, glaube ich, beim letzten Podcast auch schon gesagt, ich bin ja nicht erst seit gestern mit diesem Thema unterwegs. Und als ich irgendwie vor vielen Jahren damit angefangen habe, sah die Welt noch ganz anders aus. Also wir haben auch schon in den letzten 20 Jahren durchaus was auf die Reihe gekriegt, ne? Ich würde mir wünschen, es wäre ein bisschen mehr, aber Bewegung ist schon in diesem Thema drin. Also ich denke mal, ja, wir neigen auch dazu, manchmal auch eher bewahrend zu sein, aber wir wissen auch schon, wie wichtig es ist, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt gerade vor dem Hintergrund auch der demografischen Entwicklung, die wir haben. Also ich bin da eher so ein bisschen optimistisch. Wir sind nicht so schnell wie andere. Wir haben vielleicht später angefangen als andere und dann vielleicht sind wir dann doch in der normalen Geschwindigkeit unterwegs, haben einfach 30 Jahre später angefangen. Das bedeutet, wir haben jetzt noch ein paar Jahre vor uns.
Ja, und ich glaube, was auch hier deutlich wird, wie ja bei auch vielen anderen politischen Themen gerade, dass wir, ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich vielleicht sehr ungeschützt, aber manchmal zu wenig über Strukturen nachdenken. Also welche Strukturen helfen, Dinge zu ermöglichen, welche, und dass es nicht sozusagen immer nur davon abhängt, wie kann jeder und jede allein irgendwie was schaffen und diese Strukturen, die wir haben, bewältigen, sondern was brauchen wir eigentlich für soziale, Mobilitätsinfrastrukturen, was brauchen wir für Infrastrukturen in einer Gesellschaft, damit die auch gut funktioniert, ne? Und wir nicht permanent dabei sind, sozusagen uns an den Strukturen selber abzuarbeiten, sondern diese Strukturen tatsächlich zu nutzen und jeder auch und jede die gleiche Chance hat, diese Infrastrukturen zu nutzen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was immer noch, finde ich, zu wenig im Fokus steht.
Und da würde ich sogar noch was ergänzen wollen. Also nicht, dass der Eindruck jetzt hier entsteht in diesem Podcast, dass wenn wir in die also in die Vereinbarkeit investieren, dass dann das Thema quasi vom Tisch ist und wenn wir in die Steuerpolitik investieren, sondern was eben auch dieses, alle Studien zeigen auch, also gerade das, was wir jetzt hier im internationalen Kontext gemacht haben, ist, alle haben mehr oder weniger auch einen rechtlichen Rahmen dafür gehabt. Oder haben es immer noch. Manche sehr verbindlich in Form von Quotierung. Andere haben aber dennoch, wenn sie keine Quotierung haben, haben sie dennoch einen rechtlichen Rahmen gesetzt. Und wenn wir das jetzt mal übertragen, auch auf die Mentalität von uns, da muss man sagen, sind gerade und scheinen wir ein Land zu sein, was eine eher verbindliche und konsequente rechtliche Rahmenbedingungen braucht. Sprich, eine Quotierung, weil ansonsten bewegen wir uns scheinbar nicht. So, also das ist so von unserer Mentalität scheint das so zu sein. Und wenn wir uns dann anschauen, die Diskussion um die Frauenquote, die wir 2009 begonnen haben, und die ja auch bis heute anhält und die ja auch zwei wesentliche gesetzliche Rahmenbedingungen hervorgebracht haben. Wenn wir uns seit 2009 den Entwicklungspfad anschauen, Frauen erstmal in Führungspositionen und Frauen in Top-Führungspositionen,
Absolut.
dann sehen wir sehr deutlich, dass da wirklich Geschwindigkeit aufgenommen worden ist und dass da sich wirklich etwas bewegt hat. Also im mittleren Management sieht man das schon sehr, sehr deutlich, ne? Im unteren und im mittleren Management. Und jetzt kommt es auch in den Top-Positionen auch an. Also wir sehen Bewegung, die deutlich zugenommen hat mit der Diskussion um die Quotierung plus diese rechtlichen Rahmenbedingungen.
Und je mehr Frauen in Top-Führungspositionen, je mehr Beispiele es gibt und je mehr Orientierungspunkte, sage ich jetzt auch mal, es gibt, desto mehr setzt sich ja sozusagen auch so eine Erkenntnis von, ey Mensch, das kann ich auch schaffen, ne? So. Und dann wäre es natürlich gut, wenn es die Strukturen gibt und die Infrastrukturen gibt, die mir dann auch sagen, ich kann es nicht nur schaffen, wenn ich irgendwie eh schon ganz viel Geld habe oder eh irgendwie auf Kinder verzichten muss oder wie auch immer, ne? So.
Ja.
Jutta,
Ja.
vielen Dank für diese ja, tollen Erkenntnisse auch nochmal so auf den Punkt, ne? Das ist ja immer toll bei an eurer Arbeit, dass es immer so klare Erkenntnisse und auf den Punkt gibt und man so ganz konkret irgendwie was damit machen kann und anfangen kann weiterzudenken. Ja, das war toll. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu lange, hat viel Spaß gemacht. Wollen wir
Ja.
nochmal zum Abschluss auf den neuen Podcast gucken oder was dazu sagen? Es gibt
Wir
einen neuen.
trauen
Wir
uns,
trauen uns.
weil du vorhin schon eine Idee hattest und ein Thema genannt hast. Deswegen trauen wir uns mal mit einer kleinen Vorausschau auf die
Ja,
nächste
genau.
Folge. Genau, ja.
Er wird zum Thema große Erschöpfung, Fragezeichen. Ausrufungszeichen. Also wir werden uns, ich würde gerne mit dir über das Thema große Erschöpfung.
Ja.
Ist das eine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben, oder hat das Substanz? Ist das ein neues Thema? Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen.
Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, wir sind dann nicht erschöpft, wenn wir das
So
nächste miteinander sprechen,
wie
ne? So, es ist dann mitten im wilden Herbst, aber wahrscheinlich haben wir auch wieder ganz viel Erkenntnisse von allen möglichen Veranstaltungen auch schon wieder mit im Gepäck. Ich freue mich sehr auf das Thema und ja, mach's gut bis dahin,
Ja,
Jutta.
bis
Bleib
dann, wünsche
gesund.
dir auch. Bis dann,
Ja,
tschüss.
ciao.